Der ISOV Podcast. Wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite. Ein Lebensentwurf, der zerbricht, emotionale Achterbahnfahrten und das Geld wird knapper. Trennung und Scheidung haben immer Konsequenzen. Zwei Haushalte wollen finanziert werden. Möglicherweise reicht das Einkommen nicht aus, vor allem dann, wenn Unterhalt für gemeinsame Kinder gezahlt werden muss. Dann gibt es Leistungen des Staates, auf die zurückgegriffen werden kann. Doch viele Menschen ahnen gar nicht, dass sie überhaupt Ansprüche haben. Worauf genau? Das ist Thema dieser Podcast-Folge. Zu Gast sind dieses Mal Manfred Hanisch, Fachanwalt für Familien- und Sozialrecht aus Darmstadt und Gordon Fett, ISOV-Sozialrechtscoach aus Hamburg. Herzlich willkommen Ihnen beiden und auch herzlich willkommen all denen, die gerade zuhören. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Ich danke Ihnen. Ich hatte ja eingangs gesagt, Trennung und Scheidung haben finanzielle Konsequenzen, auch dahingehend, dass das Geld möglicherweise nicht ausreicht, gerade und auch, wenn wir über eine geteilte Elternschaft sprechen. Welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein, damit der Staat Betroffenen unter die Arme greift und Sozialleistungen auch wirklich bezogen werden können?
Also es sind eigentlich zwei Voraussetzungen. Also es muss eine Bedürftigkeit vorliegen. Das ist, wenn das Einkommen, das dem Unterhaltsverpflichteten zur Verfügung steht, für die Deckung seiner Lebensbedürfnisse nicht ausreichend zur Verfügung steht. Und Maßstab sind die Bedarfssätze nach dem Bürgergeld. Und wenn also dieser Mindestsatz, der ihm zustehen muss, nicht erreicht wird, dann kann er einen Antrag auf Bürgergeld stellen. Und hinzukommen muss, wenn er als Unterhaltsverpflichteter über noch weniger Mittel verfügt, weil ja von dem verbliebenen Einkommen noch der Unterhalt zu bedienen ist, dann wird das im Bereich des Bürgergelds ausdrücklich als Abzugsposition anerkannt. Das heißt, er kann eigentlich sämtliche Kosten, die er für den Unterhalt aufwendet oder Zahlungen, sofern er die nachweisen kann, durch einen Unterhaltstitel von seinem Einkommen absetzen und aus dem verbliebenen Restbetrag ermittelt sich dann der für ihn erhöhte Bedarf.
Mhm. Ein Hauptgrund, warum es so viele Anspruchsberechtigte gibt, sind die niedrigen Löhne. Ein weiterer Grund ist, dass die Inanspruchnahme von ergänzenden Leistungen nicht als normal empfunden werden und völlig unbekannt sind. Also auch Scham spielt da eine Rolle, eine große Rolle sogar. Und das ist auch eine Scham, die wohl keiner hätte, wenn ein Steuerberater einem eine Steuersparnis empfiehlt. Und zusätzlich ist ein entscheidender Grund auch, dass für diese Leistung nicht die Meldeadresse der Kinder entscheidend ist. Also es gibt eine ganze Menge an Berechtigten, die überhaupt gar keine Ahnung haben, dass überhaupt ein Anspruch besteht.
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, temporäre Bedarfsgemeinschaft, das war jetzt im Zuge der Vorbereitung auch was ich zum ersten Mal gehört habe. Bürgergeld hat jeder wahrscheinlich schon mal gehört. Nun lassen Sie uns mal auf diese temporäre Bedarfsgemeinschaft im Bürgergeld zu sprechen kommen. Was ist das ganz genau?
Das ist, wenn sich die Eltern einig sind über die Umgangsregelung für den laufenden Monat, die also dauerhaft beibehalten werden soll. Ein Beispiel, dass also der Umgangsberechtigte zu 10 Tagen im Monat das Kind bei sich hat im Zuge der Umgangsregelung. Und für diese 10 Tage im Monat steht ihm auch für das Kind Bürgergeld anteilig zu. In meinem Beispiel vereinfacht, kommt das Kind auf 130 Euro, weil es für jeden Besuchstag 13 Euro zur Verfügung hat. Das ergibt dann in der Gesamtsumme die 130 Euro. Mhm. Und die fließen dem Budget des Umgangsberechtigten gleich unterhaltsverpflichtend zu. Und um diesen Betrag mehrt sich sein Bedarf und hat er mehr für seinen Lebensbedarf für sich und das Kind zur Verfügung.
Mhm. Ergänzt möchte ich dann nochmal hinzufügen, dass die eigene Existenzsicherung mit dem aktuellen Mindestlohn bei Alleinstehenden schon also ohne Kinder ab 639 Warmmiete nicht mehr möglich ist. Kommt dann noch Unterhalt, Umgang, Fahrtkosten für Umgang etc. noch dazu, kommt es zu beträchtlichen Summen, auf die Anspruch besteht. Und da ist politisch auch viel zu machen. Und mit Hilfe solcher in Anspruch nehmenden Leistungen kann vor allem auch der Kontakt zu den Kindern dann sichergestellt werden. Das ist natürlich dann auch das Wichtigste, gerade bei unserer Arbeit.
Aber Sie hatten eben gesagt, also es muss eine Regelung her, wie ist der Umgang? Was ist denn, wenn da Uneinigkeit herrscht? Was greift dann in dem Moment?
Ja, in diesen streitigen Fällen, wenn keine Umgangsvereinbarung möglich ist, dann bleibt den Betroffenen nichts anderes übrig, als vor Gericht zu gehen oder über einen Mediator zu versuchen, zu einer Einigung zu kommen. Streitige Verfahren um den Umgang sind sehr unschön und es wird viel schmutzige Wäsche gewaschen auf Kosten des jeweils anderen Elternteils und die Wirkung auf die Kinder ist fatal. weil die Kinder möchten ja beide Elternteile behalten, also zu beiden einen guten Kontakt und ein vertrauensvolles Verhältnis haben. Und das wird dann massiv in Frage gestellt. Deswegen hat es sich der ISUF immer zum Grundsatz gemacht, eben diese einvernehmlichen Regelungen zu fördern und auch zu propagieren gegenüber unseren Mitgliedern.
Also eine positive Auswirkung kann es aber auch haben, dass wenn die Eltern sich hier einigen, dass finanzielle Engpässe dann auch bereinigt werden können. Es profitieren beide Seiten dann davon und in erster Linie natürlich das Kind. Gerade wenn viel Umgang besteht, ist es ja unbestreitbar, dass das Kind dann auch ein finanzielles Schutzbedürfnis bei beiden Eltern hat. Und wenn Eltern das dann auch gegenseitig respektieren, kann das dann auch zu positiven Effekten führen im Umgang miteinander und auch zu langfristig tragfähigen Regelungen kommen.
Sie sagten gerade, also ideal wäre natürlich, wenn man sich einigt. Welche Zeiträume sind denn noch wichtig, wenn wir über temporäre Bedarfsgemeinschaft reden? Also wie viele Stunden, worüber reden wir da?
Also es sind eigentlich zwei Komponenten wichtig. Das Kind muss zumindest 12 Stunden sich bei dem umgangsberechtigten Elternteil aufhalten, damit dieser Tag als Umgangstag gilt in der Berechnungsweise am Bürgergeld. Das andere ist, im Gegensatz zu diesen hochstrittigen Diskussionen über Wechselmodell, Residenzmodell im Familienrecht, ist das Sozialrecht im Bereich des Bürgergelds sehr fortschrittlich. Das Bürgergeld erkennt alle Umgangsmodelle von 1/10 bis 9/10 Regelungen an und bewilligt dem Kind seinen Regelsatz anteilig für diesen einen Besuchstag, wenn es nur bei einem Besuchstag bleibt. Also kurz zusammengefasst, die Regelungen zum Bürgergeld sind eigentlich umgangsmodellneutral einzuschätzen. Es interessiert das Bürgergeld nicht, welches Umgangsmodell bevorzugt wird. Und das ist das Schöne an dieser Regelung. Jeder, der bedürftig ist und einen Bedarf hat, der ihm im Monat übrig bleibt und mit dem er nicht zurechtkommt und seinen Lebensbedarf abdecken kann, der wird ergänzt durch die Leistungen des Bürgergelds.
Ich wollte noch mal was zu den Zeiträumen sagen. Also da gibt es eine Anlage vom Jobcenter. Das ist die Anlage TBG. Die wird aber leider von den wenigsten Jobcentern direkt zur Verfügung gestellt. Man kann sich an uns wenden und dann können wir die auch zuschicken. Die ist selbsterklärend und beide Eltern müssen diese unterzeichnen. Das ist einfach und übersichtlich gestaltet. Ja, und zweiter Teil zu den Zeiträumen ist, es kann ja nämlich sein, dass sich die Kinder zu gleichen Teilen bei den Eltern aufhalten. Also wenn es jetzt zum Beispiel genau 12 Stunden bei beiden Eltern sind, dann gibt es eine Sonderregelung. Dann gilt nämlich der Tag als Umgangstag, bei dem der Tag gestartet ist, also wo die Kinder dann morgens aufwachen. Und wenn beide Eltern Bürgergeld beantragen oder bekommen, dann werden dann die Tagessätze jeweils verteilt. Und manchmal kann es dann eben auch sinnvoll sein zu prüfen, ob die Kinder bei dem, wo sie überwiegend leben bzw. gemeldet sind, dass dort dann geprüft wird, ob es nicht besser ist, Wohngeld plus Kinderzuschlag zu beantragen. Weil dann kann es zu einer günstigeren Regelung kommen, also wo man mehr bei rausspringt, dass dann nämlich nicht verrechnet wird. Wenn jetzt beide Bürgergeld beantragen, kommt es schon zu dieser Situation, je mehr Umgang, desto weniger Geld. Und das sieht dann, wenn man dann gut kooperiert und sich auch gut berät, etwas anders aus, wenn dann statt Bürgergeld Wohngeld und Kinderzuschlag beantragt werden kann.
Vielleicht können Sie noch mal kurz zusammenfassen, welche Kosten können geltend gemacht werden?
Also es gibt eigentlich 4 Komponenten, die interessant sind. Wir haben den Regelsatz für den Umgangsberechtigten von 563 Euro. Dann kommt der anteilige Regelsatz für das Kind mit den 130 Euro, die man dazu addieren kann. Dann kommen natürlich die Unterkunftskosten und die sind von, ja, ich sag mal, davon abhängig, wo der Umgangsberechtigte wohnt. Es gibt nämlich unter Hinweis auf die Wohngeldregelung verschiedene Mietstufen im Land. Und wenn man jetzt mal den Hochtaunuskreis nimmt, da hat man die Mietstufe 4 und in Frankfurt hat man die Mietstufe 6. Entsprechend können dann die Unterkunftskosten bei 610,60 Euro oder 720,60 Euro liegen. Das sind immerhin 110 Euro Unterschied, je nach der Region. Und was darüber hinaus noch interessant ist, das ist in der Gesamtbetrachtung, derjenige, der von seinem Einkommen leben muss, der hat ja ein Einkommen zur Verfügung, wie hier von den 2.000 Euro, von denen ich ausgehe in meinem Beispiel. einzusetzen, hat er dieses Einkommen für seinen Bedarf unter Abzug von 378 Euro. Das heißt, zu dem Regelsatz für ihn und das Kind und den Unterkunftskosten verbleiben ihm im Portemonnaie noch 378 Euro übrig. Und das führt im Einzelfall dazu, dass eben dieser Bedarfssatz in der Summe attraktiver ist als jetzt wirklich der notwendige Selbstbehalt im Kindesunterhalt. Der ermöglicht Ihnen nur zu einem Resteinkommen von 1450 Euro. Und in meinem Beispiel kann das bis zu 100 oder 200 Euro höher liegen. Und das ist dann natürlich für ihn als Unterhaltsverpflichteten sehr attraktiv, diesen Antrag zu stellen.
Herr Fett, Sie hatten vorhin gesagt, das ist unfassbar mit einem Stigma belegt. Das ist irgendwie, die Scham ist sehr, sehr groß, Leistungen zu stellen, also Anträge zu stellen, Leistungen zu beanspruchen. Aus Ihrer Erfahrung heraus, wie ist es denn so? Wie viele Leute wissen denn überhaupt um diese Möglichkeit und fallen dann vielleicht aus allen Wolken, wenn Sie ihnen sagen, ja Mensch, Ihnen steht doch das und das zu?
Das hat sich in den letzten 10 Jahren, also ich beschäftige mich da ja schon länger mit, so fast 15 Jahre, da hat sich jetzt in den letzten Jahren schon viel getan. Auch dadurch, dass es ganz viele Twitter- und oder X-Gruppen bzw. Facebook-Gruppen gibt, wo sich dann Betroffene oder Bedürftige auch gegenseitig beraten. Aber die Unkenntnis ist immer noch gigantisch groß, auch vor allem bei beteiligten Professionen, die eigentlich auch eine Beratungspflicht gegenüber den Eltern haben. Da ist die Unkenntnis noch sehr groß, auch bei den Gerichten. Das Einfachste wäre ja einfach dann zu sagen, so schauen Sie doch mal, bevor Sie sich jetzt auf einen Nebenkriegsschauplatz begeben und streiten und schauen Sie doch mal, ob da jetzt irgendwelche Leistungen beansprucht werden können. Aber auch gerade beim Jugendamt habe ich das sehr oft erlebt, dass es da praktisch gar keine Kenntnis drüber gibt. Und da wird dann noch zusätzlich Öl ins Feuer gegossen und die Eltern reiben sich dann auf irgendwie bei dem Existenzkampf. Bei gut verdienenden Leuten ist es ja eher ein Luxusproblem, wenn man sich da nicht einigt. Auch da gibt es auf beiden Seiten Vorhaltungen. Es wird dann als ungerecht empfunden, aber dann ist es immer noch ein Luxusproblem. Und bei, sagen wir mal, Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten, kann es dann oft zum Existenzproblem werden. Und da können dann oftmals die Emotionen hochkochen. Gerade was die Kommunikation angeht, irgendwie kann dadurch erst so eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt werden. Aber es hat sich einiges getan in den letzten Jahren und es bekommen immer mehr Leute davon mit.
Mhm. Machen wir es mal ganz konkret. Also mir steht meinetwegen sowas zu. Wie ist denn der weitere Weg? Welche Unterlagen muss ich denn einreichen?
Also eigentlich, es gibt ja im Internet unter der Webseite des Jobcenters ein hochkomplexes Antragsformular. Mhm. Ich meine, dass das Formular im Original 18, 19 Seiten lang ist, DIN A4, und hat ja ganz viele Fragen, bei denen man Angaben machen muss und dazu auch verpflichtet ist. Wir möchten das bei dem ISUF gern etwas vereinfachen, damit der Antragsteller zum einen die Scheu verliert, sich mit der Sache zu beschäftigen, also diese Hemmschwelle bei ihm abgebaut wird, und wir würden das gerne auf die wesentlichen Kernpunkte reduzieren. Die erste Rubrik ist natürlich, über welches Einkommen verfüge ich tatsächlich im Monat. Da sind dann wichtig Arbeitsvertrag, Kontoauszüge, sonstige Belege, die darüber Auskunft geben, und welche Ausgaben habe ich. Wenn man die beiden gegenüberstellt, ist es erstmal eine ganz simple Excel-Tabelle, die eigentlich jeder für sich mal anfertigen kann. Und dann nach den einzelnen Rubriken eben seine Angaben ergänzt und das mit den Belegen versieht. Und uns schwebt eigentlich ein vereinfachtes Antragsformular. Es sollte maximal nur 2-3 Seiten lang sein, auf die Homepage gestellt, wo jeder diese Fragen mal durchgehen kann und schon mal seine Unterlagen vorsortieren und vielleicht noch in einen Ordner heften kann, damit er die in der richtigen Reihenfolge hat nach den Fragestellungen. Und da hat er schon einen sehr guten Einstieg und kann auch diesen Antrag stellen. Da kommt natürlich noch eine psychologische Komponente dazu. Es war natürlich bisher nicht üblich, Bürgergeld zu beantragen. Aber wir haben die Beobachtung gemacht, dass auch im Zuge der Neufestsetzung der Düsseldorfer Tabelle ja die Bedarfssätze für den Mindestunterhalt wahnsinnig nach oben gingen. Der Selbstbehalt, der dem Unterhaltsverpflichteten zur Verfügung steht, nicht ausreicht, seinen Bedarf zu decken. Und selbst mittlere Einkommen, die früher bis 3.000 Euro gingen in der Düsseldorfer Tabelle, zunehmend auch in diesen Risikobereich geraten, eben den Antrag stellen zu müssen, um einfach über die Runden zu kommen.
Mhm. ISOF hat als Slogan, ne, wir gehen an Ihrer Seite bei Trennung und Scheidung und beim Neubeginn. Ja. Herr Fett, Sie coachen ja Menschen durch diese Prozesse hindurch. Das heißt, was passiert genau? Nehmen Sie mich mal mit. Ich habe von, ich sage jetzt mal von Toten und Blasen, keine Ahnung, höre das alles zum allerersten Mal. Sie sagen mir, okay, ich bin anspruchsberechtigt. Wie begleiten Sie die Menschen? Also was tun Sie?
Also häufig ist das erstmal so, dass Leute total verzweifelt sich dann bei uns melden oder bei mir und die einfach nicht wissen, wie sie den Umgang finanzieren sollen. Eigentlich haben sie eine ganz gute Umgangsregelung durch Einigung oder durch vielleicht auch einen Beschluss, sollen dann Unterhalt zahlen und dann stehen sie erstmal vom Problem und fragen dann, was man dann so machen kann. Also manchmal haben sie dann auf unserer Homepage schon ein bisschen davon gehört, dass es Möglichkeiten gibt. Und dann steht natürlich die Frage, irgendwie, oh, versuche ich jetzt am Unterhalt was zu machen oder gehe ich den Weg über das ergänzende Bürgergeld? Und dann gehe ich erstmal eine grobe Struktur durch und gucke mir an, was und welcher Anspruch oder wie viel Anspruch auch besteht. Und dann müssen die dann weiter entscheiden, ob sie den Weg gehen wollen. Und wenn dann begleite ich die Person jetzt bei der Antragstellung, stelle Unterlagen zur Verfügung, Vordrücke, erkläre denen einiges, zum Beispiel auch das mit der 12-Stunden-Regelung. Unter Umständen setze ich mich auch mit beiden Eltern an einen Tisch und erkläre dann beiden, was wichtig ist und wie sie jetzt zum Beispiel dann auch am besten eine Umgangsregelung vereinbaren können. Und dann geht das Schritt für Schritt. Da reicht schon ein formloser Antrag für den Anfang, also ein Zweizeiler, zusätzlich mit der Bitte, dass einem die nötigen Formulare zugesendet werden, jetzt vom Amt zum Beispiel, wenn ich die nicht überreiche. Wichtig ist da eigentlich nur eine Übersicht der regelmäßig laufenden Einnahmen und Ausgaben. Und gerade beim Erstantrag werden sehr viele Belege gefordert. Da ist es dann auch ratsam, die Vordrucke zu verwenden, um nicht den Antragsvorgang in die Länge zu ziehen. Das kann sich nämlich sehr häufig sehr lange hinziehen und es wird auch manchmal oder von vielen wird es dann auch als Schikane empfunden. Aber auch die Sachbearbeiter sind natürlich verpflichtet, das genau zu prüfen, damit auch Missbrauch vorgebeugt wird und so. Aber maßgeblich ist tatsächlich der Zeitpunkt, wann die formlose Antragstellung gestellt wurde, ohne jetzt einen Vordruck zu haben. Also auch wenn es dann noch ein bisschen länger, manchmal dauert das tatsächlich ein paar Monate, bis alle Sachen eingereicht sind. Aber maßgeblich ist der Erstantrag und nicht der Zeitpunkt, wann jetzt alle Unterlagen abgegeben worden sind. Das kann sich manchmal hinziehen und dann wird aber trotzdem, auch wenn es 2-3 Monate gedauert hat, dann rückwirkend bewilligt.
Ah ja, okay.
Das ist wichtig zu wissen vielleicht noch.
Okay. Herr Hanisch, sonst noch irgendwelche Fallstricke, die ich beachten muss als Betroffene, wenn ich solchen Antrag stelle? Gibt es irgendwas, bei dem Sie sagen, oh ja, das ist wichtig?
Ja, also ich eigentlich 2 Punkte ergänzen zu dem Herrn Fett. Wenn im laufenden Monat, sagen wir mal am Monats 15. der Antrag gestellt wird, dann beginnen die Leistungen ab Monatsbeginn zu laufen. Da wird also der ganze Monat in die Rechnung des Bürgergelds mit eingerechnet. Das war früher anders. Da war die Antragstellung strikt, also erst ab dem 15. des Monats. Das wurde zugunsten des Anspruchstellers verbessert. Dann ist es wichtig, dass man eben diesen auch vorläufigen Antrag mit den schon vorhandenen Unterlagen, die man zur Verfügung hat, mit Zustellungsnachweis abgibt, weil sich nämlich die Bearbeitung sehr in die Länge ziehen kann. Und dann kommen die Sachbearbeiter auf die Idee, das erst ab dem 4. oder 5. Monat der Antragstellung zu bewilligen. Da hat man den Nachweis und kann das Gegenteil belegen, dass die schon vorgelegen haben mit einer kleinen Liste, welche Unterlagen man abgegeben hat. Und dann besteht immer noch die Pflicht zur Vollständigkeit der Angaben. Das dient aber nur der Bearbeitung, hat aber keine Auswirkungen für den Stichtag des Beginns der Leistung. Das ist noch zu beachten.
Also ISOF hilft, unterstützt bei der Beantragung und das auch, wenn es um andere Sozialleistungen geht. Über die sprechen wir dann in der kommenden Podcast-Folge. Ebenso wie über die Kindergrundsicherung, die im kommenden Jahr eingeführt werden soll. Vielen Dank für den Moment, Manfred Hanisch, Fachanwalt für Familienrecht und Sozialrecht aus Darmstadt und Gordon Fett, ISOF-Sozialrechtscoach aus Hamburg.
Ja, vielen Dank. Schönen Tag noch.
Danke ebenso.
Der ISOF-Podcast. Wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite.